Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
So, guten Morgen. Ich bin wieder hier, vielleicht so ein knappes halbes Jahr, nachdem ich das erste Mal da war. Und es freut mich, dass ich heute da sein kann und wir über den Psalm 24 heute nachdenken. Das Thema wurde schon vorgestellt. Die Überschrift, Psalm 24, der Herr, er ist der König der Herrlichkeit. Ich habe noch eine zweite Überschrift drunter gesetzt. Ein Lebensvermächtnis Davids. Da wird vielleicht bei dem einen oder anderen von euch schon ein gewisses Störgefühl aufkommen, aber ich nehme euch einfach mal in meine Gedankenwerkstatt mit hinein heute, denn der Psalm 24 ist keine einfache Kost, wenn man sich mit ihm etwas näher beschäftigt. Und ich lese uns heute aus der Elberfelder. Ich finde, die Elberfelder hat das wunderbar übersetzt. Gefällt mir sehr gut, weil sie auch die Betonungen drin hat. Die werde ich dann nachher mal kurz noch darauf hinweisen. Und dann hören wir einfach mal in den Text rein und dann komme ich zu den weiteren Aspekten. Von David ein Psalm. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen, denn er hat sie gegründet, über Meeren und Strömen sie festgestellt. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, das seine Seele nicht auf Falsches gerichtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Die Elberfelder hat hier schön dieses Er betont am Schluss in Vers 10. Er ist der König der Herrlichkeit. Manche Übersetzungen gehen da ein bisschen drüber weg. Und in Vers 2, denn er hat sie gegründet. Also wir merken schon an diesen Betonungen, die im hebräischen Text vorhanden sind, dass es ganz wesentlich um die Person geht, der Herr. Das ist der eine wichtige Punkt in diesem Psalm. Und dann haben wir die Frage, wer darf hinaufsteigen? Also es sind die Personen, die hier in diesem Psalm ganz stark im Vordergrund sind und betont sind. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Wer darf gehen zu seiner oder wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Das sind also mal so wesentliche Punkte, die ich einfach vorneweg stellen möchte. Aber die Frage steht doch am Anfang, wie geht es dir mit diesem Psalm? Ich habe festgestellt, als ich mich mit diesem Psalm beschäftigt habe, dass das eigene Vorverständnis sehr, sehr stark prägt, was wir unter diesem Psalm verstehen. Unser theologisches Vorverständnis, unser Verständnis über Gott, über unser Verständnis darüber, wie wir denken, dass jemand Heil erlangt, wie jemand gerettet wird. Das sind Aspekte, die ganz stark prägen, wie wir diesen Text verstehen. Und wir haben mal in unserer Gemeinde, als der Prediger ausfiel, mal so ein Brainstorming über diesen Psalm gemacht, also einfach mal Fragen gestellt zu diesem Psalm im Gottesdienst. Und dann hat jeder so seine Gedanken eingebracht und das war ein Mosaik, würde ich jetzt mal positiv formulieren. Ja? Wir merken also, es ist nicht einfach, diesen Psalm zu verstehen. Und ich muss sagen, ich ringe auch noch, also ich koche noch diesen Psalm für mich durch und ich bin noch nicht am Ende und ich muss mich auch so ein bisschen entscheiden, wie ich ihn aufsetze, und ich habe mich für einen bisschen ungewöhnlichen Weg entschieden. Das hat den Vorteil für euch, dass ihr dann vielleicht diese Predigt so noch nie gehört habt. Und einfach ein paar Gedankenanstöße, das möchte ich einfach mal so weitergeben. Ja, wenn man die Kommentare dazu liest oder Auslegungen, dann kommt man auf ganz verschiedene Deutungen. Wenn wir anfangen im Judentum. Judentum wird dieser Psalm gelesen zu Rosh Hashanah, das ist das Neujahrsfest. Da hat er eine ganz wichtige Bedeutung in diesem Rahmen. Und er wird auch wöchentlich gelesen oder wurde im Tempel zunächst wöchentlich gelesen von den Leviten am Sonntag, am ersten Tag der Woche, natürlich nicht Sonntag im Judentum. Und er wird heute noch in bestimmten orthodoxen Kreisen wöchentlich in der Wochenlesung am ersten Tag der Woche gelesen. In der Kirchengeschichte, da ist man sich auch nicht so ganz einig, wie man den Psalm einordnet. Wir kennen ihn, in Advent wird er teilweise gepredigt oder aber auch in Himmelfahrt. Und darauf laufen wir hinzu, auf Himmelfahrt. Dann sehen wir einen Unterschied zwischen der Ost- und der Westkirche in der Kirchengeschichte. In der Westkirche eher in Himmelfahrt im Fokus. In der Ostkirche, da haben wir auch noch das Element, dass Christus in die Tiefen, in die Hölle oder zu den Toten gefahren ist und diese errettet hat. Wohl ein Gedanke, den man aus Sacharja 9 entnommen hat. Ja, und dann, meistens nicht dogmatisch, aber in Predigten taucht dann auch gerne mal auf, der Einzug Jesu nach Jerusalem. Ja, und dann haben wir noch verschiedene heilsgeschichtliche Schulen, wo Menschen unterschiedliches heilsgeschichtliches Verständnis haben. Ganz wichtig die Frage, was ist das tausendjährige Reich? Hat Israel noch in der Zukunft eine Bedeutung? Und diejenigen, die sagen, es gibt ein tausendjähriges Reich und Israel hat eine Bedeutung und Jesus kommt vor dem tausendjährigen Reich, die deuten diesen Psalm sehr stark auf das zweite Kommen Jesu hier auf Erden. In der Brüderbewegung beispielsweise findet man dieses Verständnis stark. Ja, und dann haben wir sozusagen ein Riesenfeld, wie wir diesen Psalm verstehen können. Und dann stehen wir da und sagen, jetzt weiß ich noch weniger als vorher. Und so ging es mir auch. Ja. Und dann habe ich einfach gedacht, jetzt arbeite ich mich in den Psalm mal rein. Und dann habe ich gemerkt, da gibt es ja auch noch so ein geschichtliches Verständnis von diesem Psalm. Und das findet man sehr stark in Kommentaren, dass ja dieser Psalm wohl gedichtet sein soll, als David die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hat. Aber ich war nicht so ganz glücklich mit diesem Vorverständnis, weil da gibt es so ein paar Dinge, die wir würden sagen, anachronistisch, die gegen den Lauf der Zeit sprechen. Und das ist dieser Abschnitt in Vers 3, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der Berg des Herrn war zum damaligen Zeitpunkt, als David die Bundeslade nach Jerusalem in die Altstadt Davids gebracht hat, noch gar nicht bestimmt. Das können wir nachher auch noch lesen. Und die heilige Stätte, wenn wir in Levitikus reinschauen, mit heiliger Stätte ist das Heiligtum gemeint, damals zunächst die Stiftshütte. Und die Stiftshütte stand nicht in Jerusalem, sie stand bei den Höhen bei Gibeon. Das hat mich so ein bisschen nachdenken lassen, ob das so ganz passt, aber das ist so eine gängige Auslegung zu diesem Psalm. Und deswegen, und daraus ergibt sich sozusagen aus dieser Werkstatt meiner Gedanken folgende Gliederung zu dieser Predigt. Wir beschäftigen uns zunächst mit dem historischen Kontext, die übliche Deutung, was für sie spricht, was gegen sie spricht. Ich habe schon angefangen und wir sprechen über eine Deutung, der ich jetzt folgen werde, aber nicht sage, dass sie zu 100% richtig sein muss, auf das Ende des Lebens Davids. So ein Lebensvermächtnis. Und dann werden wir, soweit wir noch Zeit und Möglichkeiten haben, noch an die Auslegung des Psalms und vor allem eine Übertragung auf uns vornehmen. Ja, die übliche Deutung, die geht dahin, dass David die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hat. Was war zuvor geschehen? Die Bundeslade haben die Philister erbeutet im Krieg gegen Israel. Das war noch vor Davids Zeit. Und die Bundeslade konnte nicht bei den Philistern bleiben, denn sie hatte dort großes Unheil angerichtet. Und die Philister hatten gesagt, okay, wenn das Gott ist, der gegen uns kämpft, dann muss entweder die Bundeslade weggehen, und sie wollten sozusagen prüfen, ob das stimmt, dass Gott hinter dieser Bundeslade steckt. Und sie haben die Bundeslade auf einen Wagen gepackt, Kälber davor gespannt und diesen Wagen einfach aufs Geradewohl losfahren lassen. Und sie haben gesagt, wenn er in die Richtung geht, dann ist tatsächlich der Gott Israels dahinter. Und die Lade ging genau nach Bet-Shemesh und von dort aus dann eine weitere Station, und da stand sie über Jahrzehnte. Das heißt, die Bundeslade stand gar nicht in der Stiftshütte. Das war eigentlich ein großes Problem. Sie war nicht an ihrem Ort. Und es scheint so in der Bibel, wenn wir sie lesen, dass sich keiner darum kümmert. Dass es niemanden zunächst interessiert. Saul hat nicht versucht, die Bundeslade wieder in die Stiftshütte zu überführen. Aber David hatte diesen Wunsch. Und dann, als es um das Thema der Bundeslade ging, also David diese Bundeslade hat überführen lassen, da gibt es eine Aussage von David, die er macht, oder eine Aussage über David, es ist nicht ein wörtliches Zitat von ihm. Und David machte sich auf, also in 2. Samuel 6 finden wir dieses Ereignis, es gibt da noch eine Parallelstelle im Chronikbuch. Und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Baala in Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen. Über die, und jetzt kommt das, was sehr stark für diese Auslegung spricht und was, denke ich, auch der Anknüpfungspunkt ist, über die der Name des Herrn der Herrscharen, der über den Cherubim thront, aufgerufen worden ist. Indem also David die Bundeslade hat nach Jerusalem bringen lassen, steht die Vorstellung, die wir auch in unserem Psalm finden, dass der Herr der Herrscharen, der über den Cherubim thront, wenn wir die Bundeslade anschauen, dann finden wir auf der Bundeslade Cherubim angebracht, der über den Cherubim thront, die Bundeslade ist sozusagen der Thron Gottes, wird Gott nach Jerusalem hineingeführt. Und die Tore werden aufgemacht und Gott zieht ein, der Herr zieht ein nach Jerusalem. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, habe ich so ein bisschen meine Not wegen des Vers 6. Wir finden das in Vers 3. Vers 3. Wir finden sowohl in der archäologischen Ausgrabung, dass die Davidstadt noch nicht die Tenne oben, die Tenne Arauna im Buch Samuel genannt, Ornan im Buch Chronik, dass die ja noch gar nicht ein Teil des Heiligtums war, dass die noch gar nicht Bestandteil der Stadt Davids war, sondern die Erweiterung kam dann erst nach Norden, nach in den Norden Jerusalems, kam erst zur späteren Zeit. Also zum Berg des Herrn konnte die Lade nicht gebracht werden. Zweiter wichtiger Punkt, das Zelt war immer noch nicht in Jerusalem, die Stiftshütte. David hatte ein eigenes Zelt aufbauen lassen, um dort die Stiftshütte in der Stadt Davids unterzubringen. Die Bundeslade im Zelt unterzubringen, aber die Stiftshütte selbst, die war noch bei Gibeon. Das werden wir nachher noch sehen. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, gehört das nicht vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt in dem Leben Davids? Oder darf man den Psalm gar nicht so geschichtlich deuten, weil es um die ewigen Pforten geht, also dass da gar nicht ein irdisches Ort gemeint ist, sondern dass hier ein Ort gemeint ist, der im Himmel steht. Das sind noch Fragen, die man da stellen kann. Lassen wir uns mal drauf ein, auf meine These, die ich hier aufstelle, dass möglicherweise dieser Psalm am Ende von Davids Leben stand. Wir gehen zu 1. Chronik 29 und ich versuche von der Perspektive am Ende des Lebens Davids eine Rückperspektive einzunehmen und zu begründen, dass der Psalm ganz wichtige Elemente von Davids Leben zusammenfasst, wie ein Lebensvermächtnis. Und in 1. Chronik 29, Vers 10 bis 19 ist erstaunlich, dass wir genau diese Hauptthemen unseres Psalmes wiederfinden. Hört mal ganz genau hin. Was war vorher geschehen? David stand am Ende seines Lebens. Er hatte die Kriege gewonnen. Es gab Ruhe in seinem Leben. Er wollte den Tempel bauen, durfte diesen Tempel aber nicht bauen, sondern Gott hat gesagt, du hast zu viele Kriege gewonnen natürlich, und zu viel Blut an deinen Händen. Du sollst den Tempel nicht bauen. Aber dein Sohn nach dir, Salomo, wird den Tempel bauen. Und David hatte dann gedacht, gut, wenn ich den Tempel nicht bauen darf, aber eins kann ich, die Vorbereitungen dafür treffen. Er hat die Vorbereitungen getroffen, die Pläne, die Priester, die Leviten, alle eingesetzt. Und er hat das Material schon herbringen lassen, damit sein Sohn Salomo möglichst ohne Zeitverzug den Tempel bauen kann. Und in dieser Phase, als dann so die Vorbereitungen im Wesentlichen abgeschlossen war, fällt unser Text. 1. Chronik 29, Vers 10. Und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung und sprach: Gepriesen seist du, Herr, Gott, unser Vater Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, Herr, ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein, Herr, ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht, Stärke und in deiner Hand liegt einen jeden groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich und wir loben deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Wenn er hier diese Freigebigkeit anspricht, im Text vorausgeht, gehen die Beigaben zum Tempel. David hatte also eine riesige, wir würden sagen, Spende gegeben, damit dieser Tempel gebaut werden konnte. Aber nicht nur er, sondern auch die Obersten Israel haben ihren Beitrag geleistet. Und das spricht hier David an. Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir gegeben. Denn wir sind Fremde vor dir und Beisassen, wie alle unsere Väter. Wie ein Schatten sind unsere Tage auf Erden. Und es gibt keine Hoffnung. Herr, unser Gott, diese ganze Menge, die wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, von deiner Hand ist sie. Und das alles ist dein. Ich habe erkannt, mein Gott, also hier merken wir die ersten Verse des Psalms, ja, die hören wir da wieder. Ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst, sind wir in der Mitte des Psalms 24, und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. Und nun, in Aufrichtigkeit meines Herzens habe ich das alles bereitwillig gegeben. Und ich habe jetzt mit Freuden gesehen, dass auch dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat. Also wir merken hier, diese Themen des Psalm 24 finden wir hier wieder. Und ein Kapitel weiter vorne, da werden wir dann auch nochmal vielleicht drauf eingehen, da spricht David zu den Obersten des Volkes, das war also bevor die Beisteuer, die Gaben für den Tempel gegeben wurden. Und er sagt dann zu seinem Sohn insbesondere in Vers 9, 1. Chronik 28, Vers 9, und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters. Wir sehen, David steht am Ende seines Lebens. Er hat viel mit Gott, mit seinem Gott erlebt. Viel Not ist er durchgegangen. Er hat viele Siege erlebt und er hat auch diesen Reichtum erlebt und diesen Ruhe und Frieden in der Zwischenzeit. Er hat Gott erkannt, er hat Gott erlebt. Erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und alles Streben nach der Gedanken kennt er. Und wenn du ihn suchst, finden wir auch in unserem Psalm, wird er sich von dir finden lassen, wenn du ihn aber verlässt, wird er dich verwerfen für ewig. Sieh nun, dass der Herr dich erwählt hat, ihm ein Haus zu bauen als Heiligtum, sei stark und handle. Gehen wir noch mal einen kleinen Schritt weiter zurück im Leben Davids und da finden wir noch ein ganz anderer wichtiger Punkt, der möglicherweise beigetragen hat, diesen Psalm so zu prägen, wie wir ihn heute haben. Es gab diese schreckliche Geschichte von David, dass er dann sein Volk hat zählen lassen. Und eine Volkszählung war nach mosaischem Gesetz nur unter bestimmten Voraussetzungen gestattet. Und David hatte diese Voraussetzungen nicht beachtet. Wir gehen zurück zu 1. Chronik 21. Und das hatte zur Folge, dass Gott gesagt hat, es kam eine Sünde über das Volk und es wird ein Gericht geben. Und Gott legt David drei Gerichtsmöglichkeiten vor und er sagt, entweder 3 Jahre Hungersnot, 3 Monate werden dich die Feinde verfolgen und bedrängen oder 3 Tage Pest durch das Schwert des Herrn. Schwert des Herrn. Und David wählt Letzteres. Mit der Begründung, er hat gesagt, ich will lieber in die Hand Gottes fallen, als in die Hand der Menschen. Menschen sind unbarmherzig. Menschen kennen keine Gnade. Aber er hat seinen Gott gekannt, dass er ein Gott ist, mit dem man reden kann. Er hat es ja erlebt, die Jahre davor, als er den Ehebruch begangen hat mit Bathseba und als er Uriah hat töten lassen. Er war ein Mann des Todes, hätte nach dem mosaischen Gesetz sterben müssen. Aber er hat Gott gesucht, seine Sünde bekannt und hat gemerkt, dass Gott gnädig ist ihm gegenüber. Mit dieser Erfahrung im Rücken erlebt er also diese Volkszählung und entscheidet sich dafür, dass er lieber dem Schwert des Herrn anheimfallen will als dem Menschen. Und als dann dieser Engel des Herrn vor Jerusalem steht und bereits 70.000 Mann gestorben waren, da heißt es in 1. Chronik 21, Vers 15, und Gott sandte den Engel nach Jerusalem, um es zu vernichten. Und als er zu vernichten begann, sah es der Herr und er hatte Mitleid wegen des Unheils. David kannte seinen Gott. Er hat gewusst, dass Gott nicht einfach nur straft aus reinem Mutwillen. Er wusste, dass Gott Mitleid hat, dass Gott nach Erbarmen strebt. Und er sprach zu, also Gott sprach zu dem Engel, der vernichtete, genug. Lass deine Hand jetzt sinken. Der Engel des Herrn stand aber gerade bei der Tenne Ornans oder Araunas im Samuelbuch des Jebusiters. Und als David seine Augen erhob, sah er den Engel des Herrn zwischen der Erde und dem Himmel stehen, sein Schwert gezückt in seiner Hand, ausgestreckt über Jerusalem. Und jetzt sehen wir das Element in der Mitte des Psalmes. Da fiel David und die Ältesten in Sacktuch gehüllt auf ihr Angesicht. Sie suchten Gott. Und David sagte zu Gott, habe nicht ich befohlen, das Volk zu zählen? Bin ich es doch, der gesündigt und Böses getan hat? Aber diese Schafe, was haben sie getan? Herr, mein Gott, lass doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters sein, aber nicht gegen dein Volk mit dieser Plage. Und jetzt kommt das, was Gott tut, wenn Sünde im Raum steht und er nicht strafen will. Und der Engel des Herrn sprach zu Gad, dass er zu David sage, David solle hinaufgehen, um den Herrn seinem einen Altar zu errichten auf der Tenne Ornans des Jebusiters. Da ging David hinauf auf das Wort Gads hin, also dem Propheten, dass der im Namen des Herrn geredet hatte. Und Ornan wandte sich um und so weiter. Und dann bringt David ein Opfer da. Wir springen etwas vor. Und zwar Vers 26. Und David baute dort dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Heilsopfer. Und er rief zu dem Herrn und der antwortete ihm mit Feuer vom Himmel auf dem Altar des Brandopfers. Und der Herr sprach zu dem Engel und steckte sein Schwert wieder in seine Scheide. Das Gericht war zu Ende. Gott hatte David einen Weg aufgezeigt durch den Propheten Gad, wie er das Gericht beenden kann. Und wo geschah es? Auf der Tenne Ornans, dem Berg des Herrn, wie er später genannt wird. Und dann kommt etwas Wichtiges noch. Zu jener Zeit, als David sah, dass der Herr ihm auf der Tenne Ornans des Jebusiters geantwortet hatte und als er dort opferte, die Wohnung des Herrn aber, die Mose in der Wüste gemacht hatte, und der Brandopferaltar waren zu jener Zeit auf der Höhe bei Gibeon. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die Stiftshütte war gar nicht in Jerusalem. Die Lade war schon längst in Jerusalem. Sie war schon überführt. Aber die Stiftshütte war noch nicht in Jerusalem. Und sie wird auch nicht nach Jerusalem kommen, denn später wird der Tempel gebaut. Und dann kommt die Bundeslade und die ganzen Geräte der Stiftshütte in den Tempel oder auf den Tempelberg. Doch David konnte nicht hingehen und vor ihn treten, wichtig. David wollte also nach Gibeon gehen. Das liegt noch weiter im Norden von Jerusalem, etwas leicht westlich versetzt. Er musste also an der Tenne Araunas sozusagen vorbei und er konnte nicht vorbei, weil der Engel des Herrn zwischen ihm, der im Süden stand, und im Norden der Stiftshütte, die bei Gibeon stand, etwas weiter entfernt, dazwischen stand und ihm den Weg versperrte. Er konnte kein Opfer bringen. Er konnte nicht Buße tun. Das, was das mosaische Gesetz ermöglicht hätte. Das war die Not von David. Also doch David konnte nicht hingehen und vor ihn treten, um Gott zu suchen, denn er war von Schrecken erfasst vor dem Schwert des Engels des Herrn. Das sagte David, das war sozusagen sein Ergebnis aus diesem Erlebnis. Das hier, da wo er den Brandopferaltar errichtet hat, soll das Haus Gottes des Herrn sein und das der Altar zum Brandopfer für Israel. Jetzt war der Berg des Herrn bestimmt, insofern als klar war, dass hier die Stätte sein soll, wo Gott angebetet war. Bibelkenner unter uns wissen, dass der Berg des Herrn schon früher auftaucht, nämlich in der Geschichte von Abraham, als er Isaak opferte. Da haben wir den Begriff das erste Mal, 1. Mose 22, den Berg des Herrn. Und diese Tenne Araunas dürfte wohl an ähnlicher Stätte gelegen haben. Der Berg des Herrn war bestimmt, es war klar, wo der Tempel hinkommt und es war klar, wo dann auch die heilige Stätte sein würde. Aber sie war noch nicht da. Ja, dann gehen wir noch einen Schritt zurück und dann haben wir hoffentlich diesen Punkt. 2. Samuel 6 hatte ich vorhin gesagt, da wird die Bundeslade nach Jerusalem geholt. Und dann kommt David auf die gute Idee, den Tempel zu bauen, ein Haus zu bauen dem Herrn. Das ist in Kapitel 7. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte, als er hatte sich einen Palast errichtet in der Zwischenzeit und der Herr ihm ringsum Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden, da sagte der König zum Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt. So. Und was mir hier jetzt wichtig ist, Gott hatte David Ruhe verschafft. Es gab noch einige Kriege, auch im Nachgang, zumindest in der chronologischen Anordnung, in der Reihenfolge, wie es uns in der Bibel berichtet wird. Und dann aber später finden wir noch den Psalm 18 in 2. Samuel 22. Den haben wir sozusagen doppelt in unserer Bibel. Und da betet David nochmal und sagt, dass er dieses Lied gedichtet hat im Psalm 18 an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls gerettet hatte. So, jetzt haben wir ein bisschen Grundlagenarbeit geleistet und ich versuche euch jetzt diesen ganzen Mosaike zusammenzubinden. Ja, das ist jetzt noch ein bisschen schwer, ich weiß, aber wir kriegen das hin. Also, wir haben in unserem Psalm 3 wichtige thematische Abschnitte. Der eine wichtige thematische Abschnitt, Psalm 24, 1 und 2, ist, wem gehört die Erde? Alles kommt von Gott. Er ist es, der die Erde gegründet hat. Und David in 1. Chronik 29, also im ersten längeren Text, den wir gelesen haben, dankt Gott dafür, dass er ihm diese Gaben alle gegeben hat, damit der Tempel gebaut werden kann, damit die heilige Stätte gebaut werden kann. Zweiten Abschnitt, das ist die Frage, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Da haben wir das Erlebnis des Davids, als er die Volkszählung durchführt. Und er sich fragt, wie komme ich eigentlich zu der Stiftshütte? Ich komme da nicht hin, ich müsste da Sündopfer, Schuldopfer darbringen, damit dieses Gericht aufhört. Und ich kann es nicht. Das ist eine zentrale Frage gewesen. Er konnte dort nicht hingehen. Und er gibt uns eine Antwort auf diese Frage. Und dann haben wir ab den Versen 7 den Herrn Zebaoth. Das ist der Gott, der die Kriege Davids geführt hat. Wenn wir an eine der, nach der Salbung der ersten großen Geschichten, die wir in der Sonntagsschule alle gerne hören und lesen, das ist die Geschichte David und Goliath. In welchem Namen kommt David? Im Namen des Herrn, der Herrscharen, der Schlachtreihen Israels. Der Herr, der Herrscharen. Er ist derjenige, der von Anfang an David begleitet hat, bis nahezu an sein Ende, bis er Frieden hatte. Und dieser Frieden, den er hatte mit seinen Feinden, der hat es ermöglicht, dass er sich dem Bau des Tempels zuwenden konnte. Da haben wir eine wunderbare Geschichte hinter diesem Psalm 24. Das ist der Grund, warum ich neige, es so auszulegen, wenn ihr anderer Ansicht seid, habe ich damit kein Problem, es bleibt immer ein Restrisiko. Etwas ermutigt hat mich, das so hier in eine Predigt reinzupacken und als Hintergrund zu geben, auch, dass nach dem jüdischen Verständnis wohl ähnliche Gedanken dahinter stehen. Jawohl, so, das ist also so dieser Hintergrund, den ich euch geben wollte. Aber ihr habt gesehen, in der Regel und ganz, ganz überwiegend, wenn ihr auch Predigten hört oder so, wird es auf die Bundeslade, die nach Jerusalem kommt, gedeutet historisch. Gut, so, mit diesem Blick wollen wir uns dem Psalm im Einzelnen zuwenden. Und ich möchte vor allem, und das ist das zweite wichtige Ziel meiner Predigt, dass wir das dann auch auf uns runterbrechen, auf uns, was das für unser Leben zu bedeuten hat. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet, über Meeren und Strömen sie festgestellt. David spricht hier an, dass der Herr der Schöpfer ist. Eine durchaus umstrittene Aussage heute. Eine Aussage, die in der Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft, stark abgelehnt wird. Gott ist der Schöpfer. Wenn Gott der Schöpfer ist, dann ist er auch derjenige, der über seine Schöpfung verfügen darf. Wir kennen diesen Gedanken sehr gut aus dem Urheberrecht heraus. Der Urheber, wenn er etwas geschaffen, wenn er etwas gemacht hat, dann gehören ihm die Rechte. Dann ist er zu benennen. Das ist das Urheberpersönlichkeitsrecht, nennen wir das. Dass er der Urheber ist. Ich darf nicht sagen, dass es jemand anderes war. Und ich muss auch die Nutzungsrechte des Urhebers beachten. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Gott gehört die Erde. Er ist der Schöpfer. Er ist berechtigt, über seine Schöpfung zu verfügen. Er ist es, der sie gegründet hat, der sie festgestellt hat über den Strömen. Und da kommt noch ein kleiner zeitlicher Aspekt in Vers 2 rein. Das erste, er hat sie gegründet, ist im Perfekt geschrieben im Hebräischen. Das heißt, das war in der Vergangenheit. Und das Festgestellt, das ist im Imperfekt geschrieben, das heißt, das ist etwas, was andauert, was noch in die Zukunft hineingeht. Das heißt, Gott ist derjenige, der die Welt geschaffen hat und die Erde gegründet hat und er ist derjenige, der sie erhält, der sie dafür sorgt, dass sie bestehen bleibt, auch in der Zukunft. Das steckt da noch drin, das wollte ich einfach euch noch mitgeben. Aber interessant ist, dass David hier im Besonderen diesen Landaspekt anspricht. Dass das Meer sozusagen seine Meeresspiegel senkt oder die Berge sich über den Meeresspiegel hinausheben und dadurch Land entsteht. Lebensraum für den Menschen, für die Landtiere und für die Vögel, die auf dem Land landen und ihre Nahrung finden. Und das spielt auf den dritten Schöpfungstag insbesondere an, denn am dritten Schöpfungstag wird es so berichtet, dass zunächst die Wasser sämtlich die Erde bedeckt haben, es gab keine Landfläche und Gott hat dafür gesorgt, dass die Wasser sich scheiden von dem Land und das Land hervorragt, herausragt über die Meeresfläche. Und damit ist sozusagen auch dieser Boden, das ist der Hauptgedanke, der dann in diesem Psalm drinsteckt, der Boden für die heilige Stätte geschaffen. Und wenn dieser Boden für die heilige Stätte, dem Berg, der über das Wasser sozusagen hinausragt, wenn der da ist, dann ist Gott als der Berechtigte auch befugt zu bestimmen, wer auf diesen Berg gehen darf. Ein Gedanke, den wir nicht gerne akzeptieren. Wir haben Gott als Schöpfer aus unserer Gedankenwelt abgeschafft. Er ist nicht abgeschafft, er ist nach wie vor Schöpfer. Aber wir haben ihn abgelehnt. Wir haben gesagt, nein, Gott ist nicht derjenige, der die Welt geschaffen hat, sondern wir haben dafür zu sorgen, dass es der Welt gut geht, dass die Welt in der Zukunft bestehen bleibt. Wir haben uns zum Herrn über diese Welt gemacht. Das steht konträr zu dieser Aussage im Psalm 24. Aber vor dem Hintergrund der Geschichte Davids ist das ja nicht der wichtigste Aspekt, sondern der wichtigere Aspekt ist ja, dass Gott der Geber aller Gaben ist, dass Gott zuteilen kann, dass Gott uns die Hände füllt, dass er uns etwas gibt, damit wir zur heiligen Stätte kommen. Er hat das Material herbeigeschafft, die ganze Beisteuer, damit die heilige Stätte durch seinen Sohn Salomo errichtet werden kann. Und wenn Gott der Schöpfer ist, wenn er der Berechtigte ist, wenn er derjenige ist, der zuteilt, der Segen gibt, dann schulden wir ihm auch den Dank dafür, den Lobpreis, die Ehre, dass er uns versorgt. Wenn Gott nicht der Schöpfer ist in unseren Gedanken, dann brauchen wir ihm auch nicht zu danken. Ich hatte es einmal so buchstäblich gesehen im YouTube-Video. Ich habe mal eine Zeit lang auch so Survival-Reportagen angeguckt. Und da gab es einen, der hatte dann nach längerer Zeit etwas zu essen bekommen und er musste danken und dann guckt er erst mal so in den Himmel und sagt, danke und dann Pause, Natur. Wow. Da war der erste Impuls da, Mensch, da gibt es jemanden, der hat mich versorgt. Der hat mich versorgt. Und da es Gott nicht gibt in seinem Gedanken oder zumindest nicht als Schöpfer, musste er der Natur danken. Aber die Natur hat er ja aufgegessen. Nun ja, gut, ein Teil davon. Ein Teil davon. Gut, also, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen, denn er hat sie gegründet über Meeren und Strömen, sie festgestellt. Gott wollen wir danken dafür, dass er uns versorgt. Dass er uns auch das gibt, was wir brauchen, um zur heiligen Stätte gehen zu können. Die heilige Stätte mitzubauen. Dann kommt der nächste Punkt. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz, das seine Seele nicht auf Falsches gerichtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Da kommen wir ins Stocken bei diesem Abschnitt. Aber ich denke, wir sollten ihn in der Reihenfolge verstehen, wie es David erlebt hat am Berg des Herrn, dem zukünftigen Berg des Herrn. Er hat gemerkt, dass er eigentlich vor diesem Gott nicht treten kann, dass er an dem Engel des Herrn, der das Schwert trägt, nicht vorbeikommt und nicht zu der Stiftshütte gelangen kann. Warum? Er hatte keine unschuldigen Hände. Er hatte die falschen Absichten, als er das Volk hat zählen lassen. Ihm war etwas anderes wichtiger, als den Weg Gottes zu beachten. Und er wurde ja noch gewarnt durch seinen Verteidigungsminister, würden wir heute sagen, seinen Heeresführer Joab, der gesagt hat, es ist ein Gräuel, was du hier tust. Und David hat sich durchgesetzt. Er durfte nicht, er konnte nicht zur Stiftshütte. Und doch ist das so erstaunlich, wie Gott es ihm ermöglicht hat, dass er doch ein Brandopfer darbringen konnte. Und nicht an der Stiftshütte, sondern sogar an dem zukünftigen Heiligen, an der zukünftigen heiligen Stätte, am Berg des Herrn. Den Ort, den Gott sich ausgesucht hat, um dort ihm zu begegnen. Da sehen wir, wie Gott ist. Dass er in unserer großen Not und sei es auch unsere große Schuldennot derjenige ist, der einen Weg aufzeigt, der die Gemeinschaft mit uns sucht und den Weg ebnet, damit wir in Gemeinschaft mit ihm treten können. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? David war zu dem Zeitpunkt, wenn wir den Psalm tatsächlich spät deuten, kein Mann mit unschuldigen Händen. Er war kein Mann mit reinem Herzen. Und doch hat ihn Gott in die Gemeinschaft geführt. Wenn wir also den Psalm so verstehen würden, was durchaus auch gemacht wird, dass man sagt, naja, wir müssen gerecht sein, wir müssen eine gewisse Heiligkeit haben, wir müssen unser Herz reinigen, wir sollten unschuldige Hände haben, wir sollen das Gute tun, wir sollten uns nicht dem Schlechten zuwenden, dann wird es schwierig, Gott zu begegnen. Dann wird es schwierig. Wenn wir hier also auf der einen Seite positiv bestätigt haben, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, und das Thema, wer darf zu Gott kommen, dann fallen uns vielleicht auch die Seligpreisungen ein. Und das Interessante an den Seligpreisungen ist, dass sie ein Stück weit diese Thematik mit aufgreifen, die wir haben in Matthäus 5, dass Jesus sagt in Vers 8, Matthäus 5, Vers 8, glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Jesus hat keine Abstriche gemacht von diesem Grundsatz, dass wir ein reines Herz brauchen. Und er macht dann weiter in der Bergpredigt ja deutlich, dass allein das Verhalten, das richtige Verhalten, wenn ich mit einer Frau keinen Ehebruch begangen habe, im Verhalten, das nicht ausreicht, sondern dass wer eine Frau schon begehrt, bricht mit ihr die Ehe. Jesus macht deutlich, das Handeln allein reicht nicht. Wer seinen Bruder, seinen Nächsten hasst, hat ihn schon getötet. Nicht der, der erst das Leben ausgelöscht hat. Aber Jesus gibt uns, genauso wie David hier in dem Psalm, Hoffnung. Denn ein paar Verse vorher in den Seligpreisungen sagt er, glückselig die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Jesus setzt also nicht voraus, dass wir mit Gerechtigkeit, mit unserer eigenen Gerechtigkeit vor ihn kommen, sondern er ist derjenige, der uns die Gerechtigkeit schenken möchte. Und das sagt uns auch der Psalm, der sagt, er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dieses Wort empfangen ist eines der Hauptworte, die in diesem Psalm drin sind. Wir sehen das im Deutschen nicht ganz so deutlich, aber der seine Seele nicht auf Falsches richtet, das Richten ist das gleiche Wort wie das Empfangen und die Tore, die sich erheben, ist ebenso das gleiche Wort. Wir haben es 5 oder 6 Mal in diesem Psalm. Wir empfangen diese Gerechtigkeit, das ist also ein wichtiger Aspekt, den wir hier in unserem Psalm haben. Und dann ein Vers, der denjenigen, die christlich geprägt sind, bestimmt auch in gewisser Weise im Gedächtnis ist. Und da haben wir auch wieder eine Anspielung auf unseren Psalm. Ist dann weiter in der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Nach seiner Gerechtigkeit, nicht nach unserer Gerechtigkeit. Und das macht dieser Psalm auch deutlich, indem er sagt, Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das heißt, David sieht voraus, dass wir Heilung, dass wir Rettung, dass wir Erlösung brauchen, dass wir vor Gott nicht kommen können aus unserer eigenen Gerechtigkeit heraus. Und Jesus bestätigt das nochmal in der Bergpredigt und sagt, jawohl, trachtet nach der Gerechtigkeit, trachtet, dürstet nach der Gerechtigkeit. Und wie wir dann später im Leben Jesus sehen, er hat sie geschaffen und er wird sie dem Menschen geben. Paulus macht das dann nochmal ganz klar und deutlich aus unserer Perspektive, dann nach der nachösterlichen Perspektive, wenn dann als Jesus gestorben war und sein Heil erwirkt hat in Römer 3. Römer 3, Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Also wir müssen nicht perfekt das Gesetz einhalten, um Gerechtigkeit zu erlangen, weil wir es nicht können. Es wäre ein Weg, aber es ist ein Weg, an dem wir als Menschen scheitern. Nicht das Gesetz, wir scheitern am Gesetz. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, also die Propheten haben schon geoffenbart, dass Gott die Gerechtigkeit offenbaren wird. Sehen wir im Psalm 24. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Und jetzt, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, in Christus, die in Christus Jesus ist. Wir erlangen nicht die Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Jesus ist der König der Herrlichkeit. Wir erlangen nicht diese Herrlichkeit, die er für uns bestimmt hat, weil die Sünde zwischen uns steht. Aber ihn und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, nicht durch unsere Werke, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühnenort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Wegen des Hingehenslassens der vorhergeschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertigt, der des Glaubens an Christus ist. Er wird empfangen, Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Paulus hat es uns in aller Deutlichkeit aufgezeigt. Das heißt, wir müssen nicht gerecht vor Gott kommen, sondern gerecht gemacht von Gott zu Gott kommen. Das ist der entscheidende Punkt. Vielleicht noch ein kurzer Schritt zurück zu Vers 4. Der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Was ist damit gemeint? Dieses seine Seele nicht auf Falsches oder Nichtiges, Leeres richtet. Und das spricht Jesus übrigens auch in der Bergpredigt an und sagt, wir können nicht zwei Göttern dienen. Wir können nicht Gott dienen und dem Mammon. Und der Mammon, das ist etwas Nichtiges, nach dem wir streben können. Etwas, das vergeht, das nicht ewig bleibt, das nicht in die Herrlichkeit führt. Das heißt, es ist wichtig, worauf wir unser Leben ausrichten. Ganz wichtiger Punkt. Und dann steht auch noch, und nicht schwört zum Betrug. Da geht man im Regelfall davon aus, dass damit auch das Leben gegenüber dem Nächsten gemeint ist, dass man ihn nicht übervorteilt, dass man ihn nicht täuscht. Ja, und in Vers 6 haben wir dann das, was David Salomo dann nochmal mitgibt. Trachte nach Gott, strebe nach Gott, mach es so, wie ich es gemacht habe. Denn wer wird Segen empfangen? Wer wird Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils bekommen? Dies oder das, im Hebräischen dies, ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Das heißt, die Voraussetzung, die wir mitbringen, das, was an uns liegt, ist, dass wir nach ihm trachten, dass wir Gott suchen. Und David ist da ein so großes Beispiel dafür. Wer die Davids Geschichten kennt, der weiß, wie oft er zu Gott gebetet, gefleht hat. Und ich meine seine Psalmen, umfassende Gebete, die uns in Davids Herz schauen lassen, wie er Gott gesucht hat in seiner Not. Und er hat erlebt, er, der eigentlich alles andere als würdig war, auf den Berg des Herrn zu gehen und zu stehen an seiner heiligen Stätte, er durfte am Berg des Herrn ein Brandopfer darbringen. Wow. Wow. Das ist doch wirklich ein Programm, ein Lebensvermächtnis Davids. Und warum hier Jakob steht, der Jakob, der stört da irgendwie so ein bisschen. Es könnte zwei Gründe haben. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber der Jakob könnte da stehen, weil David uns erinnern möchte, vielleicht an sein Vorbild Jakob. Wenn wir an die Erzväter denken, wer hat Gott gesucht wie kein anderer Erzvater? Es war Jakob. Er wollte den Erstgeburtssegen, er hat das Erstgeburtsrecht, er wollte den Segen. Er hat Gott gesucht, als bevor er nach Ägypten ging. Er hat mit Gott gerungen, bevor er wieder ins Land Kanaan zurückging. Er war auch jemand, der wirklich in der Gemeinschaft mit Gott stand. Aber es könnte auch was ganz anderes damit gemeint sein, dass David schon, und das vielleicht die wahrscheinlichere Verständnis, dass David sein Volk Israel anspricht und sagt, Jakob, macht's, wenn der Tempel am Berg des Herrn steht, sucht Gott, geht zu dem Tempel, betet Gott an, sucht sein Angesicht. So, dann gehen wir in den Schlussteil. Der Schlussteil ist sicherlich ein wichtiger Teil, denn wir haben hier so einen klassischen Aspekt, dass im Hebräischen oft das, was wichtig ist, doppelt gesagt wird. Und es wird dann aber doch ein bisschen variiert, weiterentwickelt, denn der Herr der Herrscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Es wird dann nochmal zugespitzt auf den Gott, der kämpft, der streitet. Der Herr der Herrscharen. Und David hat den Herrn der Herrscharen möglicherweise wie keinen anderen kennengelernt. David hat viele Kriege geführt. Ich hatte es vorhin gesagt. Es war auch der Grund, warum er den Tempel nicht bauen durfte, weil er viel Blut an den Händen hatte oder viel Blut vergossen hatte. So ist es wörtlich. Er war derjenige, der also den Tempel nicht bauen durfte, aber er war derjenige, der erlebt hat, dass Gott die Kämpfe geführt hat und dass Gott den Boden bereitet hat, dass dieses Jerusalem erobert werden konnte, dass die Feinde nicht mehr weiter stören konnte, dass er Reichtum anhäufen konnte, um den Tempel vorzubereiten und dann durch seinen Sohn bauen zu lassen. Und es gab keine Zeit im Volk Israel, als so viel Frieden herrschte und Ruhe als zur Zeit Salomos. Wer hat es ermöglicht? Der Herr, der Herrscharen. Der Gott, der an Davids Seite war. Und das zeigt ein Stück auch ein Bild, das uns etwas befremdet, was wir vielleicht auch gar nicht mehr so annehmen wollen. Der Herr mächtig im Kampf oder der Herr mächtig im Krieg. Dass wir Krieg als etwas Positives sehen. Da haben wir ein Störgefühl. Vielleicht heute noch mehr als vielleicht vor 5 oder 10 Jahren. Und das hängt sicherlich auch mit unserer Geschichte zusammen, weil wir als Tätervolk natürlich auch den Krieg missbraucht haben. Aber Krieg ist nicht nur negativ zu verstehen, weil es gibt einfach Menschen, es gibt Mächte, die das Böse wollen. Und es braucht auch Schutz, es braucht auch Verteidigung. Es braucht auch den Schutz, um dann auch sein Leben führen zu können in Wohlergehen und Frieden. Krieg kann auch zur Friedenssicherung beitragen. Und das ist der Gedanke, der ganz stark auch im Alten Testament, gerade dann, wenn es darum geht, dass der Herr der Herrscharen ist, hervorgehoben wird. Ich will darauf jetzt nicht weiter eingehen, weil das wäre nochmal ein ganz besonderes Thema, aber wo der Herr der Herrscharen sehr häufig auftaucht, ist im Buch Sacharja. Und dann immer mit dem Aspekt, dass der Herr der Herrscharen, er hat die Feinde bekämpft, er hat sie besiegt, er hat Frieden geschaffen, zieht ein nach Jerusalem. Sacharja 8, 18, 20 Mal der Herr der Herrscharen erwähnt. Und das erscheint auch in Sacharja 8, Vers 3, der Berg des Herrn und die heilige Stätte oder Zion. Das ist ein großer Grundgedanke, der uns etwas fremd ist, aber wir sollten uns lernen, ihn in einer guten Weise anzunehmen und zu sehen. Und der Herr der Herrlichkeit ist der, der kämpft. Es ist der, der ermöglicht hat, dass wir zu Gott kommen können. Und wir sehen in Jesus ein ganz wunderbares und positives Beispiel. Er hat gekämpft gegen den Tod, die Sünde. Er hat gekämpft gegen Hölle und den Teufel. Und er wird noch kämpfen in der Zukunft, um die Feinde Gottes zu vernichten. Im Neuen Testament erscheint uns Jesus als der Herr der Herrlichkeit. In Hebräer 1 lesen wir, und da haben wir interessanterweise auch wieder diese Themen, die wir im Psalm 24 finden. Nachdem Gott, ich lese ab Vers 2, und hat er, also er, Gott hat am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, also in Jesus Christus, den er zum Erben über alle Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Ausdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung, ein Kampf von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. An den König, der einzieht in das himmlische Reich. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wer einen vorzüglicheren Namen hat, den er vor ihnen ererbt hat. Also hier haben wir auch die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Mit diesem Begriff Herrlichkeit, da tun wir uns vielleicht auch schwer, ich mich manchmal auch, aber er steht, Herrlichkeit hat eine ganz große Bedeutungsvielfalt, steht auch für Gewicht. Also ein Mann, der Bedeutung hat, der Gewicht hat, ein Mann, der dem anderen so zuhören, dem anderen folgen. Und das ist das Bild, was wir im Psalm 24 haben. Im Gegensatz zu dem Nichtigen, nach dem wir trachten können, ist das der Herr, der Herrscher und der Herr, der König. Er ist derjenige, der gewichtig ist. Er ist derjenige, der Bedeutung hat. Er ist derjenige, der unser Leben bestimmen sollte. Und Jesus hat diesen Ausdruck dieser Herrlichkeit. Er ist derjenige, der Gewicht hat, auf den es ankommt. Er ist derjenige, der das Heil für uns bewirkt hat, damit wir in Gerechtigkeit vor ihm stehen können. Und er ist derjenige, der kommt und uns von den Toten erweckt und in sein Reich hineinführt. Das ist der König der Herrlichkeit. Gehen wir in Hebräer noch ein Stück weiter und dann kommen wir bald zum Ende. Da wird der Berg nochmal, nicht der Berg des Herrn, aber der Berg Zion angesprochen in Hebräer 12, Vers 22. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu den Gemeinden der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu dem Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Da werden diese Myriaden, diese Scharen angesprochen. Da nehmen wir jetzt einen Blick mit dem Schreiber des Hebräerbriefs in die himmlische Welt hinein. Jesus ist bereits dort und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Er ist bereits eingezogen in den Himmel und er ist dabei, seine ganze Herrschar mit sich zu führen, die Gerechten, damit sie in Gemeinschaft mit Gott leben. Dann möchte ich noch auf den letzten Vers eingehen und dann vielleicht noch mal eine kurze persönliche Zusammenfassung. Offenbarung 22 wird uns das himmlische Jerusalem noch mal beschrieben. Nehmen wir noch mal einen Blick in die Zukunft. Und da heißt es, von Jerusalem wird uns beschrieben. Und das Interessante an diesem neuen Jerusalem, das in Zukunft sein wird, dass es gar keinen Tempel hat. Offenbarung 21, Vers 22, ich sah keinen Tempel in ihr, in dem neuen Jerusalem, denn der Herr Gott, der Allmächtige, der Herr, der Herrscher, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und jetzt? Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut. Erinnert uns das an Psalm 24? Sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lammes. Der Herrscher hat die Tore aufgerissen, hat die Tore aufgemacht. Der Weg in das himmlische Jerusalem ist nicht mehr versperrt. Er ist der Herr der Herrscher, der dafür gesorgt hat. Geschwister, mich hat zum Schluss noch dieser Psalm deswegen auch sehr berührt, weil ich gedacht habe, Mensch, dieser David hat doch ein schweres Leben auf der einen Seite gehabt und auf der anderen Seite hat er auch sehr viel erfahren. Und am Ende seines Lebens konnte er sein Leben, die wichtigen Aspekte, das die heilige Stätte, die nicht mehr errichtet war, dass sie dann auf den Weg gebracht wird, erleben. Er hat gemerkt, wie Gott sein Leben geführt hat, indem er ihm reich beschenkt hat mit Gaben, die er zu Gottes Dienst einsetzen konnte. Und er war derjenige, der den Rückblick sagen konnte, Gott hat für mich die Kämpfe geführt. Er ist der König, nicht ich, David, bin der König. Er ist der Herr der Scharen, nicht ich bin der große Heeresfürst. Er hat für mich gekämpft. Und habe ich gedacht, das kann uns doch vielleicht auch eine gewisse Ermutigung sein für unser Leben. Dass wir sagen, vielleicht stehen wir noch wie David am Anfang seines Lebens in den Kämpfen. Vielleicht wirkt alles andere, unser Leben alles andere als siegreich. Vielleicht besteht so manche Not in unserem Leben, wo wir denken, es reicht vorne und hinten nicht. Und manchmal bedrückt uns vielleicht auch unsere Schuld, unsere Sünde. Und wir wissen nicht, was wir mit ihr tun sollen. Nehmen wir doch dieses Programm, dieses Vermächtnis Davids mit. Nehmen wir sein Leben als Beispiel dafür, dass wir vielleicht irgendwann in der Zukunft, und wenn es aus dem heimlichen Jerusalem heraus ist, auf unser Leben zurückblicken können und sagen können, der Herr, dem Herrn gehört die Erde und alles, was in ihr ist. Der Herr, er ist der Herr, der Herrscharen. Das wünsche ich mir in meinem Leben, wo ich doch auch so manche Goliaths vor mir habe. Das wünsche ich jedem von euch in eurem Leben, dass ihr das festhalten dürft. Nehmt das Vermächtnis von David mit, das er seinem Sohn gegeben hat. Und lasst es einfach in eurem Leben prägend sein. David hat Gott erlebt, er hat ihn kennengelernt. Und er ladet uns ein, dass auch wir ihn kennenlernen. Nochmals die Sätze, die er zu seinem Sohn gesagt hat. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen, nicht den nichtigen Götzen. Und mit williger Seele, denn der Herr erforscht alle Herzen und alles Streben der Gedanken kennt er. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, wird er dich verwerfen für ewig. Amen.